Sag mal, Björn, ich habe eine Frage. Was wäre eigentlich dein Traummatch für Michael Cole bei WrestleMania?
Für Michael Cole bei WrestleMania? Oh, dann würde ich ihn gerne. Hornswoggle müsste noch unterm Ring sein, oder?
Der wohnt da mit Otis.
Ja,
Ja.
dann soll er mal unterm Ring anklopfen und fragen.
Okay, Michael Cole gegen Otis ist fix. Und wer jetzt unsere Review anhört, da wird die Frage dann noch ein bisschen mehr Sinn machen. Ich würde sagen, legen wir los.
Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
Wir sind bei SmackDown, wir sind bei der seriöseren Show von Raw. Wir sind 2 Wochen vor Fastlane und es fühlt sich gerade alles so an, als wenn wir eigentlich schon einen Tag davor wären. Also offenbar scheint dieser Pay-Per-View aufgebaut worden zu sein, ist es aber noch nicht so ganz. Wir schauen gerade zu, dass wir Fastlane plus WrestleMania aufbauen und dann schauen wir mal, wie diese SmackDown-Ausgabe funktioniert hat. Das bin wieder mal ich, der Marcel Weber, und das ist, wie ihr gerade schon gehört habt, der Björn, der Edeljobber.
Hey, yo, Mahlzeit zusammen. Und ja, du hast es gerade schon angesprochen, es fühlte sich gerade irgendwie ein bisschen an wie eine Homeshow, denn ich habe dich auf den Trichter gebracht, da ich gerade gefragt habe, wann ist eigentlich Fastlane? Ist das schon nächste Woche? Ne? So, nee, das ist erst in 14 Tagen. Ich so, oh, okay. Aber ich meine, sonst beschweren wir uns darüber, dass der Aufbau immer zu kurzfristig ist. Jetzt haben sie noch ein bisschen Zeit dafür, von daher kann man das ja sogar fast mal lobend erwähnen.
Ja, fast mal, nicht nur fast mal, sondern komplett lobend. Also ich finde das gut. Wir haben mittlerweile eine Struktur drin. Ich glaube, Fastlane interessiert mich mittlerweile schon so ein bisschen, noch nicht so ganz. Aber dafür, dass das so ein reingefärchter Pay-Per-View ist, machen sie das besser als bei Elimination Chamber, wo sie wirklich nur 2 Wochen Zeit hatten, 2 große Kammermatches aufzubauen. Das fand ich diesmal besser, Björn. Und dann würde ich sagen, gehe ich auch direkt in die Show rein mit unserem ersten Block. Und der erste Block ist wie immer der Tribal Chief, der natürlich auch diesmal bei SmackDown am Anfang stand. Ganz am Anfang, und darauf zielte meine Frage gerade ab, war Michael Cole, der allein im Ring steht. Das ist mal neu, habe ich mir gedacht. Michael Cole wird jetzt hier irgendwie mit reingezogen. Aber seine einzige Aufgabe war in dem Moment erstmal, wir begrüßen den Erfinder des Yes-Movements, Daniel Bryan, der dann zum Ring kommen sollte und ein kurzes Interview mit Michael Cole führen sollte. Wir wussten ja bereits schon vorher, dass es in dieser SmackDown-Ausgabe das Steel-Cage-Match gibt zwischen Daniel Bryan und Jey Uso. Wenn Daniel Bryan gewinnt, dann geht es gegen Roman Reigns bei Fastlane um den Titel. Und ansonsten gibt es dieses ominöse Tag-Team-Match, was irgendwann sich mal Adam Pearce überlegt hat. Daniel Bryan zusammen mit Edge gegen Roman Reigns und Jey Uso. Und darauf spielt Michael Cole dann auch direkt dazu an. Hör mal, Daniel Bryan, was hat dich eigentlich dazu bewegt, lieber das Universal-Title-Match zu wollen, als so ein fancy Tag-Team-Match? Ja? Wie kannst du denn auf die Idee kommen, dass dieses Tag-Team-Match nicht gut genug für dich ist? Warum wolltest du den Universal-Title? Und Daniel Bryan, ja, ich bin der Einzige, der nicht...
Geile Frage, oder?
Geile Frage, Björn. Ja, Daniel Bryan ist der Einzige, der das nicht haben will. Also irgendwie hat sich die WWE so überlegt, dieses Tag-Team-Match, das klingt doch eigentlich voll super, ne?
Ja, also ich meine, wenn ich auch die Wahl hätte, ich könnte hier einfach irgend so ein random Tag-Team-Match auf eine Karte haben, wo es um nichts geht. Oder ich kann um den wichtigsten Gürtel der Promotion antreten. Dann würde ich natürlich auch unbedingt das Tag-Team-Match haben wollen, weil ich habe ja auch keine Ziele als Wrestler und so. Wobei, das hat ja dann Daniel Bryan auch klargestellt.
Ja, Daniel Bryan hat das gesagt, was ja auch alle gedacht haben. Ja, natürlich will ich lieber dieses Universal-Title-Match, das ist auch ganz klar. Da hat Michael Cole wohl nicht ganz den Puls der Zeit erkannt. Der durfte dann auch gehen. Ja, das war es dann schon wieder mit Michael Cole. Es wurde leider nichts Großes aufgebaut. Ich dachte, jetzt kommt das. Habe ich mir auch überlegt, Michael Cole, was könnte der denn bei WrestleMania so machen? Da wäre doch mal wieder Zeit. Der war doch damals mal gegen Jerry Lawler, ja, wo er dafür gesorgt hat, dass Jerry Lawler sein einziges WrestleMania-Match hatte in seiner Karriere. Ich weiß nicht, lass das doch mal in die Kommentare werfen, Leute. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, in welcher Rolle ihr Michael Cole, in welcher In-Ring-Rolle ihr Michael Cole gerne bei WrestleMania sehen wolltet. Vielleicht kriegen wir das irgendwie verwurstet und machen dann ein schöne Road to SummerSlam, wo wir ihm dann irgendwie einen Gürtel geben oder so. Da bin ich mal gespannt. Also
können wir nicht einfach als Special Guest Referee bei Shane, können wir nicht bei Shane, als Special Referee zwischen Shane und Dings einsetzen? Ich meine...
Braun Strowman, ne?
Ja. Dann braucht er nicht ganz so viel machen. Ja.
Da würde ich sagen, das macht Shane selber. Ja, Best in the World, der macht dann auch einfach gleichzeitig auch Guest Referee. Ja, das spart dann auch Kosten und wegen Corona ist auch nicht schlecht oder so. Keine Ahnung.
Ja, das ist richtig. Ja, gute Idee. Ja,
wäre eigentlich. Ne? Naja, Daniel Bryan jedenfalls hält seine Promo jetzt. Er hat oft verloren. Ich wurde oft vermöbelt. Und jetzt habe ich zum dritten Mal die Elimination Chamber gewonnen. Kleine Info, Triple H hat den Rekord mit 4-mal. Und dann hat er aber leider direkt wieder verloren. Das hat ihn dann irgendwie so ein bisschen angepisst. Ne? Es kann ja nicht sein, dass ich hier ständig verliere. Naja, und jetzt hat mich Daniel Bryan komplett verloren. An sich hatte ich immer wenig Ambitionen, weil ich Wrestling liebe und alles so nahm, wie es halt gekommen ist. Also Björn, da habe ich einfach laut Bullshit geschrien. Die haben vorher sogar das Yes-Movement erwähnt. Also Daniel Bryan ist doch nicht der Typ, der alles hinnimmt und nie Ambitionen hatte.
Nö, überhaupt nicht. Er hat auch überhaupt nicht für seine Stellung bei der WWE damals gekämpft oder so. Mir war vollkommen egal.
Gar nicht. Ja, also da hast du mich dann verloren gehabt. Also gar vielleicht nicht. War die Promo ganz gut, aber irgendwie war ich komplett raus, weil das so gar nicht zum Charakter Daniel Bryan passte, dass er gar keine Ambition mehr hat. Aber das hat ihm irgendjemand in der WWE so bescheinigt. Also ist das dann so. Jedenfalls hat er dann in dem Moment gemerkt, als Edge dann so praktisch über ihm stand und auf das WrestleMania-Zeichen gezeigt hat, hat er dann verstanden, ach, da ist Verlangen in mir. Jetzt will ich doch mehr. Jetzt will ich doch ins Main-Event von WrestleMania. Und das geht dann halt eben nur über Roman Reigns bei Fastlane. Und das war dann genau das Stichwort für Roman Reigns und seine Entourage. SmackDown geht in dem Moment dann in die Werbung. Das wird dir wahrscheinlich mehr aufgefallen sein, wenn du das mit Werbung geguckt hast. Der gesamte Einzug von Roman Reigns wird weggeschnitten und der Tribal Chief muss dann sogar im Ring warten. Weder er noch Paul Heyman monieren das in irgendeiner Weise. Dann Roman Reigns fängt an. Daniel, hör mal. Du irritierst mich. Du irritierst das gesamte WWE-Universe. Ja, hat er recht, genau so war es. Auf einmal willst du hier ambitioniert auf der Arbeit sein. Du bist ein Underdog. Du wartest hier auf deine Chancen. Du sagst mir, du liebst das Wrestling? Nein, ich bin der hier alles liebt. Ja? Liebe heißt, etwas für andere zu tun. Und ich tue dies hier, weil alle anderen mich brauchen. Ja, da war Roman Reigns wunderbar in seiner neuen Rolle drin, die mir so gut gefällt. Dann zählt er nochmal alle möglichen Menschen auf, die ihn jetzt brauchen. Ja? Selbst der Kameramann da braucht mich, sagt er. Björn, wie cool wäre das denn gewesen, wenn jetzt auf einmal der Kameramann gesagt hätte, nö, also eigentlich brauche ich dich gar nicht so. Ja, und dann so dicker, fetter Beat darin von Roman Reigns am Kameramann. Das wäre doch auch ein schöner Auftakt.
Es wäre natürlich auch ein ziemlich dummer Kameramann, da natürlich Reigns schon als Head of the Table, derjenige ist ja wahrscheinlich auch mit dafür verantwortlich, dass die WWE noch so gute Werbeverträge kriegt und so und die dadurch ja quasi finanzieren, dass der Kameramann überhaupt bezahlt werden kann. Also der Kameramann ist natürlich clever und weiß natürlich, dass er den Head of the Table viel zu verdanken hat.
Ja, der kriegt ihn natürlich in den Arsch, der hat da nichts mehr zu gesagt. Naja, bevor Daniel Bryan dann darauf antworten kann, grätscht dann Jey Uso wieder ein. Komm, völlig egal, was soll's, wir kämpfen gleich. In diesem Käfigmatch werden wir nicht Roman Reigns aussperren, sondern wir werden mich mit dir einsperren. Und dann versucht Jey Uso nochmal Daniel Bryan, genauso wie letzte Woche, zu attackieren. Doch diesmal, Daniel Bryan hat gelernt, kann kontern. Und SmackDown beginnt dann mit dem Mittelteil. Björn, wie fandest du diesen Auftakt?
Ja, vor allen Dingen sehr lang und am Anfang leider so lang und dafür leider zu wenig Inhalt für das, was man rüberbringen wollte, ja. Also wir haben es halt gelernt, Daniel Bryan war die letzten Monate einfach nur da und hat seinen Job gar nicht anscheinend so richtig ernst genommen. Deswegen hat er ja auch diese Niederlagen eingesteckt. Ich meine, wir erinnern uns, da waren ja welche gegen Cesaro dabei und so. Also er hat ja schon einige Leute aufgebaut. Und dann erwähnt er halt, das, was ich logisch fand, halt so, wie er dann halt bei Elimination Chamber das Match gewinnt und dann aber seine Chance nicht kriegt, weil er quasi direkt von Roman Reigns zerstört wird. Und dann kommt einfach Edge und klaut ihn quasi für sich, aus seiner Sicht gesehen, den Spot für WrestleMania. Und dass er natürlich daraus Motivation zieht, kann ich verstehen, ist in Ordnung. Und finde ich total logisch. Das hat sich aber so lange gezogen. Und dann auch Reigns noch, der das auch wieder sehr, sehr gut gemacht hat. Aber naja, für den Inhalt war das einfach viel zu lang.
Ja, mich hat es auch nicht ganz so gepackt wie die letzten Wochen. Zu lang zu ziehen. Jey Uso dann am Ende, der dann irgendwie den Spielverderber macht und wir gar keine intensiven Momente mehr kriegen. Ja, war nicht das beste Eröffnungssegment. Gehen wir rüber zu Block 2. Ich habe diesmal wirklich Probleme gehabt, mir die Blöcke zu überlegen, weil es war eine Show der vielen Segmente mal wieder. Was wir sonst eher von Raw kennen, es war ein Segment nach dem nächsten. Es gab sehr wenig Wrestling in dieser Show. Björn, die Wahl ist gefallen auf die Street Profits gegen das Duo von Sami Zayn und Baron Corbin, was eigentlich ein Tag-Team-Match hätte sein sollen. Wir wissen ja, dass Sami Zayn und Baron Corbin sich noch nicht so ganz verstehen. Die zoffen sich dann auch bei der Entrance. Baron Corbin sieht sich weiterhin als Einzelwrestler und hätte dementsprechend auch gerne ein Einzelmatch heute Abend. Die Street Profits, die haben da irgendwie auch nichts dagegen. Ja, komm, dann machen wir das doch einfach mal. habe ich mir gedacht, ja, normalerweise ist das immer anders. Sonst hast du immer ein Einzelmatch bei SmackDown und dann macht man dann spontan mittendrin noch so ein Tag-Team-Match draus. Haben wir diesmal einfach umgedreht und wir bekamen Björn Montes
Ford. Hätten Sie nicht eigentlich irgendeinen General Manager fragen müssen, ob die damit auch einverstanden sind? Ich meine, schließlich hat die WWE ja mit was anderem geplant.
Ja.
Oder dürfen das die Wrestler untereinander dann selber bestimmen?
Das ist wie immer mal so, ne? Shane McMahon hat gesagt, niemand kommt hier raus und fordert ein Titelmatch. Das haben sie immerhin nicht gemacht. Adam Pearce hat sich rar gemacht in dieser Folge, was ich eher gut fand. Man soll es auch nicht übertreiben. Ja, weiß ich nicht. Also es kann natürlich sein, dass die SmackDown-Offiziellen gedacht haben, dieses Match, das zieht uns jetzt die Quote, wir wollen dieses Tag-Team-Match haben. Da hätte einer rauskommen müssen und sagen, nee, Leute, uns gehen hier Millionen Zuschauer flöten, wenn ihr jetzt ein Einzelmatch draus macht. Ist nicht passiert. Also
keiner will Baron Corbin alleine im Ring sehen.
Ja, also offensichtlich waren sie damit einverstanden. Ne? Ja, und so bekamen wir dann Montez Ford gegen King Corbin als erstes Match. Ja, Match halt, ne? Sami Zayn und seine Crew, die lenken irgendwann Ford so ein bisschen ab. Der kann nicht anders, als abgelenkt zu sein. Es gibt End of Days, den gefährlichsten Move überhaupt, der immer durchgeht. King Corbin gewinnt sein erstes Match. Und Björn, was meinst du denn, was für ein zweites Match danach kam, nachdem wir Ford gegen King Corbin hatten?
Das wäre ja total sinnvoll, wenn wir jetzt noch Sami Zayn dann gegen Angelo Dawkins bringen würden, oder?
Ah, ja, du sagst es. Jetzt dachte ich schon, ich habe dich hier auf dem falschen Fuß erwischt. Nein, du bist natürlich perfekt vorbereitet. Wir machen genau
oder,
das.
Oder hätten wir... Nee, ich hätte eigentlich viel geiler gefunden, Sami Zayn gegen die Kameracrew. Aber naja, egal.
Ja, das kommt später noch, ne? Also erstmal will Zayn jetzt gerne von Corbin den Gefallen erwidert haben. Er sagt, komm, du hast gesehen, was ich gerade gemacht habe und jetzt hilfst du mir dann auch mal. Aber nö, Corbin hat keinen Bock, der geht dann auch, der ist dann weg. Sami Zayn ist auf sich alleine gestellt, wittert wieder jegliche Verschwörung. Und dieses Match endet dann auch, wie so viele dieser Tage, mit einem Einroller von Dawkins an Zayn, weil Zayn abgelenkt war, weil seine Doku-Crew abgelenkt war, weil Montez Ford auf einmal der Meinung war, dass die Crew zu nah am Ring war und folglich mit dem Inhalt seines Red Solo Cups bespritzt werden musste. Ja, das Match war einfach schnell wieder zu Ende. Sami Zayn ist der Depp. Und am Ende greift Sami Zayn tatsächlich seine eigene Crew an. Der Wahnsinn ist weiter. Da ist ein neuer Mann drin gewesen, den kannte er nicht. Er wittert die Verschwörung jetzt schon im eigenen Team und verhaut seine eigenen Männer. Ja, Björn, das fand ich dann wieder unterhaltsam. Also das ganze Segment, so blöd das irgendwie auch war, fand ich irgendwie unterhaltsam. Und ich bin durchaus interessiert an diesem neuen Tech-Team Sami Zayn gegen Baron Corbin. Das kann funktionieren, Björn?
Oh, ob das funktionieren kann, weiß ich nicht. Allerdings finde ich die Story, die man dort erzählt hat, in diesen zwei kurzen Matches, ich meine, die ging ja jeweils irgendwie, was, das erste Match ging 2 Minuten oder so. Also das war ja super schnell vorbei. Das zweite Match ging vielleicht 5 Minuten, ich weiß es nicht. Das war, was man dort erzählen wollte, das hat man gut rübergebracht und auch gut verkauft. Auch, dass ein King Corbin rauskommt und sagt, hey, ich habe ja eigentlich hier gar keinen Bock auf Take-Team und ich bin ja hier eigentlich der King und möchte hier alleine antreten und so. Das hat schon alles Sinn gemacht. Hat so auch die Story mit den Kameramännern von mir aus. Auch, dass Zayn dann am Ende sauer ist und sagt halt so, hey, du bist ein Neuer hier, wahrscheinlich unterwanderst du mich hier, keine Ahnung, was halt so. Und haut ihn erstmal aus dem Maul. Alles okay, alles lustig. Es war aber teilweise auch dann halt wirklich dumm rübergebracht. Also zum Beispiel die Aktion, warum Baron Corbin ja auch abgehauen ist und dann nicht Sami Zayn geholfen hat. Ich meine, vorher gab es ja noch die Aktion, dass Sami Zayn auf dem Apron stand. Dawkins nimmt einfach 20 Meter Anlauf ins Ringseil, kommt zurückgelaufen. Sami Zayn steht dort halt so. Das hat mich so ein bisschen erinnert, wie auf meine Arbeit, so wenn ich Zug fahre und auf einmal, letztes Mal hatte ich einen Schwan vor meinem Zug und da sitzt einfach ein Schwan im Gleis und du hubst und der guckt dich einfach nur an und bleibt einfach stehen.
Sag nichts Trauriges, weißt du, so. Nein, sag nichts Trauriges.
Genauso jetzt war halt auch Sami Zayn. Er hat dann einfach 10 Sekunden zugeguckt, gefühlt, wie Angelo Dawkins auf ihn zugelaufen kommt und konnte halt nichts machen und musste halt dann den Bump einnehmen und hat ja Baron Corbin dann auch leicht erwischt, der deswegen sauer war und dann auch gegangen ist und deswegen keine Hilfe Sami Zayn gegeben hat. Das hat man alle schon gut erzählt, auch wenn es teilweise ein bisschen dumm rüberkam und ja, von den ganzen vielen kleinen Segmenten, die du schon angesprochen hast, ich meine, diese beiden Matches waren ja mehr oder weniger auch eigentlich nur Segmente, war das vielleicht sogar noch das Bessere an diesem Abend, zumindest was man erzählt hat, auch wenn man natürlich an die beteiligten Personen, zumindest auf der Street Profits Seite, ist mir vollkommen egal und eigentlich interessiert mich auf der King Corbin Seite und Sami Zayn eigentlich auch nur Sami Zayn und naja, ne, also es könnte spannender sein, aber es war eigentlich schon okay umgesetzt.
Ja, dann habe ich ja wenigstens meinen Blog einigermaßen richtig eingeteilt. Aber scheiß was auf Sami Zayn. Hör mal, Björn, du musst jetzt schon unseren Hörern sagen, was mit dem Schwan passiert ist. Sag nichts Falsches.
Bevor es okay. jetzt kein Happy End liefert, liefere ich lieber nix.
Block 3 ist den Frauen gewidmet heute. Es war wieder ein Kuddelmuddel bei den Frauen. Wir haben Bianca Belair, die wir eigentlich mega pushen wollen in ihrer Rolle als Royal Rumble-Siegerin. Wir haben Sasha Banks, die wir als Champion mega pushen wollen. Aber irgendwie kommt das noch alles so ein bisschen durcheinander, die ganzen Storylines. Los ging die Geschichte mit Reginald und Carmella backstage. Carmella, hör mal, wir spielen jetzt mal das Spiel. Wer ist die Schlange? Ja, nicht wer ist der Schwan, wer ist die Schlange? Du betrügst mich mit Sasha Banks. Das ist ja wohl offensichtlich, du bist gefeuert. Ja, das war die erste Hiobs-Botschaft für Reginald an diesem Abend. Und um dem Ganzen noch mehr Nachdruck zu verleihen, hat sie dann Reginald auch das Tablett mit dem teuren Champagner aus der Hand weggeschlagen. Ja, sie war richtig wütend. Ja, Björn, ist Reginald jetzt gescheitert als Sommelier? Darf der noch mal jemals ein Glas Wein anfassen?
Ich habe halt einfach Mitleid mit ihm, weißt du, so, ich kann mich da reinversetzen, weißt du, ich gebe mir auch immer sehr viel Mühe, bin aber auch ein Tollpatsch bei den Frauen, weißt du, und kassiere dann auch einen Korb nach dem anderen halt so und dann macht sich jeder über sich lustig und ja, ich hoffe, Reginald tut sich nichts an und es geht bald wieder für ihn aufwärts.
Ja, das hoffe ich nämlich auch. Der hätte eigentlich mehr verdient, ne? Der sieht schon im Ring schon ganz gut aus mit den Moves, die er zeigen durfte.
Am Ende des Abends ging es ja sogar noch aufwärts. Ich meine, er hat vielleicht die Chance, alle der Hauptpreise bei der WWE zu gewinnen.
Ja, da geht es vielleicht bald ins Loch. Na, kommen wir gleich zu. Angesetzt war das Match Shayna Baszler gegen Bianca Belair. Ja, wir wissen ja bereits jetzt, dass es zu diesem Tag-Team-Match bei Fastlane kommt. Warum auch immer. Bianca Belair und Sasha Banks bekommen noch eine Chance gegen Shayna Baszler und Nia Jax um den Women's Tag-Team-Title. Also die WWE, das fand ich ganz interessant, die WWE hat jetzt besagtes Loch irgendwie schon hinter sich gelassen und zeigt ja stattdessen immer wieder, wie Shayna Asuka diesen Zahn wegtritt. Ja, das haben sie mittlerweile, glaube ich, genauso oft gezeigt wie das Loch. Ist in meinen Augen auch sinnvoller, das zu zeigen. Das Match Shayna Baszler gegen Bianca Belair gab es sogar schon mal bei NXT TakeOver, damals eine große Nummer. Da war Shayna Baszler noch der unbesiegbare Champ und Bianca Belair hat dann verloren, unglücklicherweise. Und nach einem Jahr war sie nicht mehr undefeated. Ja, da war dann ihr altes Gimmick weg und dann wurde sie dann zu EST oder ja, EST war sie da auch schon. Aber es ist halt immer wieder interessant, wie die bei NXT Leute und Fäden aufbauen und man sich über die Matches freut. Und bei SmackDown, Björn, da werfen wir dann solche Paarungen einfach in den Raum.
Ja, weil sie halt auch einfach total schlecht aufgebaut sind. Ich meine, guck dir an, wie diese Charaktere aufgebaut sind. Ich meine, zu Shayna Baszler kommen wir ja wahrscheinlich am Abend noch zu diesem Match halt so, weil wir brauchen uns ja nur an letzte Woche erinnern, das war schon grausam und diese Woche wurde es einfach nicht besser. Wie sollst du denn auch irgendwie da emotional inbegriffen sein, wenn du solche, blassen Charaktere hast, die auch noch Loser sind?
Ja, das ist dann der Unterschied. Und das Match begann auch gar nicht, sondern anstatt, dass wir hier vernünftiges Wrestling kriegen, kommt Sasha Banks natürlich auch raus. Die ist auch noch mit am Start. Nia Jax steht sowieso am Ring rum. Und dann Reginald stalkt Sasha Banks hinterher. Der muss ja jetzt irgendwie ein neues Pferdchen finden und rennt dann Sasha Banks nach. Fand keiner gut in dem Moment, hat auch nicht reingepasst. Das Match selber, ja, leider nicht der Rede wert. Es gab einen unzweifelhaften Sieg immerhin für Bianca Belair per Kiss of Death. Also immerhin da wurde die Herausforderin stark dargestellt. Aber wieder auf Kosten der Tag-Team-Champions, genauso wie das bei Raw mit Charlotte war, die beiden im Alleingang quasi fertig gemacht hat. Ja, und dann Bianca fliegt aus dem Ring raus, ganz normal. Reginald macht einfach gar nichts, er steht da nur rum, wird dann aber von Bianca Belair, die sauer ist, hör mal Reginald, warum stehst du hier rum, wird dann in Nia Jax reingestoßen. Nia Jax ist außer sich, die schmeißt dann Reginald zurück, schubst ihn auf Sasha Banks, versucht dann auf Reginald nochmal zu rennen. Reginald taucht weg, entschuldigt sich nochmal und Nia Jax geht in Sasha Banks und dann gibt's auch noch zum Dank eine Backpfeife von Sasha Banks und Reginald war unser Spielball irgendwie an dieser Stelle. Ja, damit stand das Match komplett.
Pinball.
Pinball, ja, so war das dann auch, der arme Reginald. Also ich glaube, in dieser Folge, jetzt muss er uns leid tun, ne? Also das Match braucht man dann nicht mehr weiter erwähnen, das führte zu nichts. Ja, und später endet dann der Abend für Reginald, der schon traurig nach Hause will, der hat seinen Koffer schon gepackt, dann klopft er nochmal bei Sasha Banks an, will sich nochmal entschuldigen. Die macht auf und sagt, nö, nein, Reginald, nein. Ja, mehr gibt's dann auch nicht mehr. Und dann gibt's nochmal ein bisschen Trash-Talk von Nia Jax und Shayna Baszler. Und dann, Björn, was du schon erwähnt hast, auf einmal sagt Nia Jax, hör mal, ich finde dich aber eigentlich ganz süß. Baut sich deine Liebesstory auf?
Das ist ja pure Verzweiflung bei Nia Jax, glaube ich dann. Nee, also erstmal, Wedgley kann es an diesem Abend wirklich richtig, richtig leid tun, ja. Da als Pinball zu agieren zwischen diesen Furien, es gibt, glaube ich, Aufgaben, die man eindeutig lieber erledigt als diese, ja. Ja, zum Match muss ich gar nichts sagen, hat so auch zum Ausgang nichts. Also ich finde es halt wieder eine Frechheit, gerade wenn man auch ein spannendes Tag-Team-Match aufbauen möchte und sowas hat, so dann darfst du halt eine Shayna Baszler halt nicht in 4 Minuten hier einfach nach einem simplen Move ohne großen Aufbau zuvor und sowas halt so hier einfach pinnen halt so. Das ist halt, das sah halt auch nicht gut aus, weil halt Shayna Baszler auch alles andere als angeschlagen wirkt und sowas, die halt auch einfach, glaube ich, weil sie einfach auch keinen Bock hatte, das richtig zu sellen, es einfach ignoriert hat und das sah halt alles sehr merkwürdig aus. Ja, die Sache mit Wedgley kann ja nur leid tun und dann am Ende, ja, du hast es schon angesprochen, Nia Jax hat dann festgestellt so, hey, so, hey, wenn Wedgley so hier keiner will, ich habe hier noch ein Loch.
Ich hätte noch, eins funktioniert noch. Yes.
Da kann man sich den armen Jungen doch mal schnappen und ich, jetzt hat auf jeden Fall Wedgley den Hauptpreis gewonnen, würde ich sagen. Also,
ja, um mal wieder ein bisschen ernst reinzukriegen. Ich habe mir ja gefragt, ob Reginald vielleicht Backstage irgendwas falsch gemacht hat, ob da irgendein Beef ist, irgendeine Heat, die der da gezogen hat, womit er sich das alles verdient. Leute, wenn ihr Mitleid mit Reginald habt, dann bitte zeigt ihm das durch einen Daumen nach oben. Ich versuche jetzt mal auf diese fiese Tour, ja. Oder wenn ihr Mitleid mit dem Schwan habt von Björn, Daumen nach oben bitte. Dann hat das wenigstens einen Sinn, dass ich darum flehe, dass ihr immer uns die Daumen gibt, was uns ja wirklich, wirklich viel hilft. Das wissen ja viele gar nicht. Aber ich denke, Björn, der Reginald, der hätte ein bisschen Unterstützung jetzt mal verdient gehabt, ne? Nia Jax.
Naja, es gibt Unterstützung, auf die man, glaube ich, auch verzichten kann.
Lassen wir das so. Wir sind bei Block 4 schon angekommen. SmackDown geht durch wie hier durch eine warme Butter das Messer. Block 4 ist natürlich unser Rapid Fire. Da freuen wir uns mal wieder drauf. Ich habe diesmal 5 Segmente da reingepackt. Also es war wirklich viel los und doch so wenig. Björn, wir gehen sie durch, wie immer. Ich sag möglichst kurz, mal gucken, ob mir das gelingt, was Sache ist. Und du sagst möglichst kurz, warum du das dann nicht so gut gefunden hast oder vielleicht sogar geliebt hast. Ja, vielleicht entdecken wir ja Neues. Björn, wir haben das erste Segment, Dominik Mysterio gegen Chad Gable. Da kam für mich von Corey Graves der Spruch der Nacht. Chad Gable ist so talentiert, der kann mit einer Bowlingkugel dribbeln. Habe ich gefeiert. Das sind durchaus 2 Leute für die Zukunft, habe ich mir gedacht. Aber im Match dürfen sie das nicht zeigen, Dominik Mysterio und Chad Gable. Dominik gewinnt komplett ohne Ablenkung per Einroller. Ray greift draußen sofort Otis an. Otis ist, kann sich nicht mehr wehren, geht aufs Kommentatorenpult und wir nähern uns dem 50-50-Booking.
Ja, zumindest hat es Otis sehr gut gesellt. Auf der anderen Seite frage ich mich halt so, ist jetzt eigentlich Rey Mysterio Heel oder warum greift der Face jetzt hier einfach ohne Grund, in Anführungszeichen, den lieben Otis an? Unseren Otis. Kann doch wohl nicht sein. Also, ich habe jetzt hier eher Mitleid mit Otis gehabt, aber naja.
Naja. Seth Rollins ist diesmal ganz in rosa gekleidet, aber wieder ohne ein T-Shirt drunter. Das wird den Frauen wahrscheinlich gefallen haben. Warum hat Cesaro mir das angetan? Weil er Angst hat. Weil er Angst hat, die Vision zu ergreifen. Das werde ich nicht vergessen, sagt er. Und wen haben wir aber alle vergessen? Einschließlich den Bookern in den letzten Wochen. Murphy, denn der steht auf einmal neben Seth Rollins und bietet ihm die Hilfe in seinem Cesaro-Problem an. Und das, obwohl Murphy, bevor Seth Rollins in den Vaterschaftsurlaub gegangen ist, doch eigentlich gegen ihn war und auch gegen ihn gewonnen hat. Und damit mit Aliyah wollte er doch durchbrennen. Ist auch nichts draus geworden. Jetzt will er wieder auf Seth Rollins Seite sein. Aber Seth lehnt dankend ab. Wir kriegen das Match Murphy gegen Cesaro. Seth ist der Kommentator, Murphy muss in den Swing, kann sich nicht etablieren, kann nicht zeigen, dass er Cesaro besiegt. Seth fühlt sich persönlich adressiert von diesem Swing, es gibt den Sharpshooter. Michael Cole callt diesen Sharpshooter oder die Aufgabe von Buddy Murphy schon ein paar Sekunden zu früh. Habe ich mich gefragt, woher weiß der, dass Buddy Murphy das gewinnt. Aber dass Cesaro das gewinnt, aber Cesaro gewinnt das und wir sind eine Runde weiter im Rollins-Business, Björn.
Ja, da hatte ich viele, viele Fragezeichen im Kopf. Habe ich irgendwas verpasst oder wurde aufgeklärt, warum Murphy nicht mehr mit Aliyah zusammen ist? Nee. Oder sind die noch zusammen und sind eigentlich glücklich oder habe ich das verpasst?
Er wurde nichts gesagt. Nee, es wurde nur Backstage gemunkelt, dass die das einfach fallen lassen wollen, weil ist so.
Ja gut, aber ich meine, mir als Zuschauer ist das letzte Bild, was ich im Kopf hatte, ist eine glückliche Familie Mysterio, die Buddy Murphy gerade adoptiert hat und der Lieblingsschwiegersohn wird hat. So, das ist das Letzte, was ich im Kopf habe. Jetzt kommt Murphy wieder zurück. Anscheinend das mit Rollins hat er ihn verziehen oder wie auch umgekehrt und versucht jetzt wieder einzuschleimen. Aliyah spielt gar keine Rolle mehr. Mit den Mysterios beschäftigt er sich auch nicht. Ich war sehr verwirrt.
Würde ich auch sagen. Wir haben Apollo Crews, der baut seinen Charakter weiter auf, ist wieder allein im Ring. Diesmal kommt er mit zwei so nigerianischen Militärtypen raus und einem Speer hat er in der Hand, der mehr wie eine Schaufel aussieht. Aber ich will auch keine Kultur beleidigen, die ich gar nicht kenne. An der Stelle danke an AK Germany 96. Da muss ich zu meiner Schande gestehen, als Apollo Crews letzte Woche als nigerianischer Prinz rausgekommen ist, habe ich natürlich den großen Joke verpasst. AK Germany 96 macht es besser. Natürlich ist Apollo in der Form hier. Nigeria, Prinz, reich und mächtig. Das ist der, der uns seit Jahrzehnten die klassischen Scam-E-Mails schickt, dass wir investieren sollen, um sein Erbe zu sichern oder so. Ja, das habe ich leider nicht drauf geachtet, aber ich glaube, die nächsten Wochen gehe ich da nochmal drauf ein. Da frage ich mich dann höchstens immer, wie ist das eigentlich, wenn man wirklich ein nigerianischer Prinz ist und man will wirklich sein Geld unter die Leute bringen? Da hat man echt Probleme, weil die Leute einem das nicht glauben. Ja. Aber jetzt jedenfalls, Apollo Crews steht im Ring, Rapid Fire. Und auf einmal spricht Apollo Crews mit einem afrikanischen Akzent. Ja, der ist wohl irgendwo noch von Kofi Kingston durch die Luft geflogen. Ja, also der hat jetzt vergessen, wie man fließend Englisch spricht. Er sagt, meine Vorfahren haben mir gesagt, ich muss mich hier durchsetzen, ich muss Big E zeigen, dass er vor mir Angst haben muss. Lange habe ich mich um meine Herkunft geschämt, jetzt bin ich erwacht. Ich bitte nicht mehr lieb darum, ich fordere unmissverständlich ein Rematch um den IC-Titel ein, wenn Big E dann nächste Woche aus der Verletzungspause zurückkommt. Ja, Black Lives Matter, würde ich sagen, Björn. Black Lives Matter und wir haben den bösen nigerianischen Prinzen oder König.
Ja, 1990 hätte ich mit sowas ja noch gerechnet, aber dass die WWE tatsächlich 2021 immer noch die allergrößten Klischees auspackt und glaubt, damit könnte man irgendwie Heat aufbauen, auf eine Weise, die man mit Sicherheit moralisch sehr hinterfragen könnte und fragen sollte, ob man sowas unterstützen sollte, aber so ein großes Fass will ich gar nicht aufmachen. Aber eigentlich hätten wir uns beide letzte Woche denken können, dass wirklich jedes Klischee irgendwie bedient wird, was bedient werden kann. Natürlich bekommt er zwei afrikanische Elite-Soldaten an seine Seite gestellt, damit er auch so richtig stark wirkt. Also so, warum haben eigentlich diese Soldaten haben ja angeblich jahrelang, tun sie ja schon diese Familie beschützen und nicht jahrelang, sondern Jahrzehnte und Jahrhunderte. Aber anscheinend Apollo Crews haben sie in den letzten Jahren nicht beschützt, weil der hat irgendwann nur auf die Fresse bekommen. Also. Aber gut, dass ihm das jetzt auch mal aufgefallen ist und zum Glück hat er seine Schaufel dabei gehabt, sein Speer dabei gehabt. Allerdings muss ich sagen, den möchte ich nicht abbekommen, weil das tut mir sicher sehr weh, weil der ist so stumpf gewesen halt so. Also da machst du viel mit kaputt, wenn du den reinrammst. Also,
da gibt es eine dicke Beule.
Ja, danke schön, WWE. Also ich hätte wirklich viel mehr Klischees hätte man in einem Segment nicht aufgreifen können. Ich meine, schließlich hat ja Apollo Crews auch erwähnt, dass er ja früher immer gehänselt worden ist, auch wenn er mit einem Tiger zur Schule geritten ist und so. Das ist halt, also wir haben wirklich jedes Klischee bedient, was man irgendwie bedienen kann. Danke.
Black Lives Matter, ja. Der Black History Month ist ja jetzt auch vorbei. Also von daher. Zwei Segmente haben wir noch im Rapid Fire, die sind wirklich sehr kurz. Adam Pearce steht zusammen mit Sonya Deville, Natalya und Tamina backstage. Natalya und Tamina beschweren sich, hör mal, warum sind wir eigentlich nicht im Tag Team Title Match bei Fastlane? Adam Pearce sagt, nö, seid ihr halt nicht. Und Sonya Deville ganz interessant sagt, ja, ich hätte es euch ja gegeben.
Ich bin ja auf Adam Pearce Seite, danke.
Und dann haben wir noch ein schönes Ding-Dong-Hello backstage. Ich bin Fan von Bailey, ich bin Fan von dieser Show. Sie sitzt halt backstage ernsthaft? Alleine. Ja, ich finde das ist genau meine Art von Wahnsinn, Björn. Ja, ich finde das gerade cringy genug. Bailey sitzt backstage in ihrem Studio, geht durch ihre Tür. Jeder liebt mich im Internet und deswegen machen wir das nicht wie üblich im Internet mit Meme-Tweets, wo die bösen Tweets vorgelesen werden, sondern ich lese jetzt die Sweet-Tweets vor, ja, wo die Leute mich lieben. Und dann macht sie das auch und liest ihre Lobhudeleien im Internet vor. Da ist dann plötzlich eine negative Kritik dabei. Bailey ist komplett wütend und schmettert die Ding-Dong-Hello-Tür hinter sich zu. Segment Ende.
Ja, da hat die Crew wohl einen Tweet von mir herausgesucht, wa? Nie Glück.
Du bist nicht ganz so Fan von der Sache.
Ja, ich bin nicht ganz so Fan von der Sache. Nee, sorry, das ist mir halt einfach wieder. Also, sorry, so benimmt sich halt kein. Ja, wir reden von Wrestlern, aber so benimmt sich ja kein normaler Mensch halt so und würde das halt. Also, würde. Nee, ich muss damit nicht anfangen. Nein. Nächste Rapid Fire kommt Feierabend.
Rapid Fire, Feierabend, Leute. Hashtag Rapid Fire, Feierabend an der Stelle. Ja, Björn, bis jetzt die Show lief so durch oder hat sich jetzt extrem gestört, wie so dieser Mittelteil wieder abgelaufen ist?
Ja, es ist, also ich weiß ja gar nicht, eigentlich muss ich das ja loben, weil ich bin ja immer einer von den Leuten, die sagen, ich brauche nicht ganz so viel Wrestling in einer Wochenshow. Diese Wrestling-Matches sollten allerdings ordentlich Zeit bekommen, für einen Aufbau dienen, eine Story erzählen. Das haben sie halt nicht gemacht. Also wir hatten halt viele Sachen, Matches, die zwar Stories erzählt haben, aber immer so gewascht, dass es halt 2-Minuten-Matches waren und ja, dadurch die Relevanz halt so ein bisschen zurückbleibt. Aber ich freue mich ja eigentlich sonst immer über viele, viele Segmente und ich finde, man sollte viel mit Backstage-Segmenten oder vielleicht auch mit Segmenten außerhalb der Gebäude oder zu Hause oder wie auch immer aufbauen. Und deswegen sollte ich das eigentlich loben. Das Problem ist aber, wenn diese ganzen Segmente halt wirklich so irrelevant sind, so schlecht rübergebracht werden, also ich meine, hier Ding Dong Hallo, weißt du, mit der Tür im Ring einfach so, das könnte man einfach viel geiler machen, cooler rüberbringen. Man könnte auch mal nicht immer alles irgendwie in dem gleichen Backstage-Bereich irgendwie stattfinden lassen, sondern irgendwas natürlich, das wirkt halt alles so gekünstelt und es ist halt, naja, die Storys, die man uns erzählt, sind halt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, hey, mich interessieren die Leute oder sowas halt so, dafür fehlt einfach mal der komplette Aufbau der Person und so. Und dann ist es halt wirklich sehr, sehr ziehend und du denkst dir halt einfach nur so, okay, du kommst von einem Segment, was dir nicht gefällt, ins nächste und naja, dann ist es halt sehr mühsam zu schauen, finde ich.
Ja, ja, würde ich dir in gewisser Weise recht geben. Sagen wir als Fazit, da ist Luft nach oben. So. Block 5. Wir sind am Ende, ist das Main Event, wie immer, war schon angekündigt, Jey Uso gegen Daniel Bryan. Wenn Daniel Bryan gewinnt, dann steht er in einem Universal Title Match gegen Roman Reigns bei Fastlane. Wir sehen vorher nochmal Backstage, wie Jey Uso sich vorbereitet und dann kriegt er noch ein paar motivierende Worte von seinem Tribal Chief mit auf den Weg. Jey, wenn du verlierst, muss ich ja gegen Daniel Bryan verteidigen, das ist okay für mich. Aber wenn du verlierst, ne, dann demütigst du nicht nur dich, du demütigst deine ganze Familie, also tu das doch besser nicht. Ja, später dann in einem Backstage-Interview mit Jey sagt er dann nochmal, ich habe keinen extra Druck, ich fühle das irgendwie nicht, obwohl ich glaube schon, dass da extrem Druck ist. Wenn mir der Tribal Chief sowas sagen würde, dann hätte ich aber auch irgendwie Pippi in den Hosen. Daniel Bryan kommt dann Backstage von hinten und fängt schon mal an und legt Jey Uso nieder. Bis zu diesem Zeitpunkt fand ich das ganz gut, das Match wurde gut aufgebaut. Und dann, Björn, hat es mich aber ein bisschen angepisst, was da passiert ist. Denn nach Michael Cole steht auf einmal auch Corey Graves heute im Ring. Ich weiß nicht, was das so auf sich hat. Wollen die den Kommentatoren irgendwie mehr Aufmerksamkeit schenken? Weil Corey Graves steht im Ring und Käfig geht runter, erklärt uns, was ein Käfig ist und wie das Käfig-Match heute funktioniert. Ja.
Ja. Ist doch eigentlich eine gute Sache, oder? Also, klar, es ist ungewöhnlich für uns sowas halt so, ja, aber ich meine, gerade so bei einer Wochenshow und sowas halt so, hast du ja auch mal Zuschauer dabei, die einfach spontan durchschalten und vielleicht mal hängen bleiben und sowas halt so und vielleicht nicht mit allen Inbegriffen sind, wie das Wrestling so abläuft und so. Und von daher fand ich es schon okay zu sagen, come on, wir tun uns hier eine halbe Minute widmen, wo halt jemand drinsteht, der es erklärt, wie das Match abläuft und was es hier auch irgendwie ein bisschen aufwertet, dass es halt quasi nicht einfach, weißt du, so, okay, ja, 0:15 Käfig runter und los geht's halt so und damit holen wir nur die Leute ab, die eh schon alles Bescheid wissen. Also ich fand es eigentlich okay. Klar, ja, für uns Wrestling-Fans natürlich ungewohnt und wir sagen natürlich, hallo, wir wissen das, aber ich find's okay.
Ja, genau. Vielleicht ist das genau das, was du gerade sagtest. Wir kennen das mittlerweile. Es ist immer das Gleiche. Und auf einmal ist irgendwas anders und es kommt einem irgendwie völlig fremd vor. Ja, warum sind da auf einmal die Kommentatoren im Ring? Was erzählen die da? Aber wenn du sagst, okay, wenn man sich darauf einlässt, wenn man das nicht so oft schaut wie wir, dann war das mal, ja, war mal was anderes irgendwie, ne?
Ja, auch also wie er das mit dem Kameramann erklärt hat und so da oben. Ich fand's lustig. Also ich fand's gut umgesetzt.
Ja, genau.
Das macht das Ganze irgendwie realer, weißt du, so sage ich in Anführungszeichen. Ich meine, wenn ich jetzt irgendeine, weiß nicht, auch wenn du einen Super Bowl guckst und da wird ja auch vorher nochmal die Regeln erklärt. Das ist auch okay so, weißt du, für die Leute, die halt nicht Bescheid wissen und jeden Tag gucken.
Ja, das stimmt wohl, ne? Ja, genau. Da saß nämlich oben auf dem Käfig, saß ein Kameramann drauf, hat er gesagt, unser mutigster Kameramann hier, der filmt das Ganze von oben, dass man mal sieht, wie das von da oben eigentlich ist. Ja, insofern eigentlich ganz gut. Ich habe mir eher gedacht, Leute, es ist gar nicht mehr so viel Zeit über, wie ich mir eigentlich erwünscht hätte. Jetzt fangt mal an zu wresteln. haben sie dann nicht, weil dann kann man noch Roman Reigns raus. Roman Reigns musste sich das natürlich aus erster Position ansehen. Paul Heyman hat ihm da einen Bürostuhl auf die Entrance Ramp hingestellt, hat er sich auf seinen dicken, fetten Chefsessel gesetzt und sich das Ganze genüsslich angeguckt. Das hat insofern ganz gut gepasst, weil als das Match dann losging, hat Jey Uso Daniel Bryan dann direkt vorne in den Käfig reingehauen und dann konnte er dann direkt face-to-face zum Tribal Chief gehen und der hat dann verlangt, dass man ihn doch anerkennen sollte, was Daniel Bryan natürlich nicht gemacht hat. Die erste Phase in dem Match geht dann auch an Jey Uso, der will schnell aus dem Käfig raus, das fand ich ganz gutes Charakterwork. Der hat halt die Ansage gehabt, ich muss das jetzt gewinnen, es geht nicht darum, Daniel Bryan zu zerstören, es geht darum, dieses Match zu gewinnen, damit meine Familie nicht wütend auf mich ist. Hat nicht geklappt. Ja, Daniel Bryan findet dann ins Match weiter rein. Es gibt einen dicken Samoan Drop vom dritten Seil, diesmal war es dann wirklich das dritte Seil, nicht wie bei Raw, wo ich mich da vertan habe. Und Björn, dann war Werbung und nach der Werbung sitzen die beiden auf einmal oben auf dem Käfig, wo vorher der Kameramann gesessen hat.
Was ist mit dem Kameramann passiert? Ist der runtergefallen? Ist der gestorben? Ja,
der war nicht mehr da.
Nicht aufgeklärt, ich weiß es auch nicht. Der war nicht mehr da. Der mutigste Kameramann musste leider seinen Mut mit dem Tod bezahlen. Das vermute ich jetzt zumindest. Wir werden nie wieder von ihm hören.
Für die WWE. Ja, gut, das war dann in dieser Phase ein schönes, munteres Herumgekletter auf dem Käfig überall rum. Roman verzieht draußen keine Miene, der guckt sich das weiter an. Und dann kommt dann die nächste Phase des Matches. Daniel Bryan, der schafft es ja immer ganz gut, solche Matches gut zu strukturieren. Es geht in den Ground Fight, beide sind nur am Boden. Jetzt kommen die schweren Moves, es wird draufgehauen, brutalere Moves. Die Kondition, die schwindet bei beiden. Und Jay will dann wieder aus dem Käfig klettern. Bryan hält ihn auf, gibt einen Butterfly Suplex von oben nach unten in den Yes-Lock. Jay kriecht in seiner alten Wrestling-Intuition in Richtung Seil. Das bringt ihm aber nichts, gibt keinen Rope-Break. Und er muss dann genau vor den Augen seines Stammesführers aufgeben. 13 Minuten ordentliches Wrestling, Björn, oder?
Boah, ich war so froh. Ich meine, nachdem man uns am Anfang die Regeln erklärt hatte, ja, war ich so froh, dass in dem Moment der Ringrichter auch die Regeln kannte und nicht einfach gesagt hat, ja, Rope-Break, da musst du jetzt loslassen oder so.
Das gerade passt.
Und dass Jey Uso ist natürlich in seinen Instinkt versucht, sich damit zu schützen, ist natürlich auch klar. Ich muss sagen, ich fand das Match prinzipiell sehr, sehr gut umgesetzt. Es gab schon Käfig-Matches, die mich viel mehr gestört haben, weil wir da auch viel mehr diese Aktion mit den Tür haben und sowas halt so, die ich immer noch am unnötigsten von allen finde und einfach der Meinung bin, lass die doch einfach immer zu. Entweder muss er rausklettern oder lass es sein, halt so nach dem Motto, ja. Nö, ich fand das in Ordnung halt so. Auch die Story, die man uns natürlich erzählt. Auch, ich finde es auch gut, dass Roman Reigns nicht eingegriffen hat. Ich meine, er hat ja auch vorher gesagt, eigentlich ist es mir egal halt so. Dann muss ich halt notfalls nochmal gegen Daniel Bryan den Titel verteidigen vor WrestleMania, aber das würde ich natürlich ungern machen halt so. Aber da würde ich schon klarkommen nach dem Motto, wichtig ist die Familienehre. Und deswegen hat er auch nicht eingegriffen. Und ja, jetzt ist natürlich die Sache, das wird jetzt wahrscheinlich die nächste Woche nicht nett für Jey Uso sein.
Der Jey Uso wird sich jetzt verantworten müssen. Vielleicht gibt es so ein Stammesgericht oder so. Ich weiß nicht, wie die das regeln. Vielleicht holen sie auch nochmal Apollo Crews raus, dass der mit seiner Schaufel nochmal draufhaut. Das war ja sowieso, da war ja, Apollo Crews wurde ja eigentlich erst von Paul Heyman darauf gebracht. Ne? Der war ja einmal beim Tribal Chief im Büro und einmal bei SmackDown, hier die ganz Talking Smack, hat Paul Heyman ihm ins Gewissen geredet. Das war so die Initialzündung für den Heel-Turn von Apollo Crews. Also das darf man, glaube ich, gar nicht vergessen. Dass da vielleicht irgendeine Verbindung irgendwann passieren könnte, wer weiß. Das Match selber, Björn, fand ich, wie du sagst, auch ein schönes, gutes Match. Käfig-Match, hat mich gefreut, 13 Minuten lang. Aber es war jetzt auch nicht das Match, was ich beim Pay-Per-View dann irgendwie gefeiert hätte oder so. Also da habe ich schon deutlich Besseres gesehen. Aber da kann man ansonsten für eine SmackDown-Ausgabe nicht meckern. Wir hatten das richtige Ergebnis am Ende. Daniel Bryan gewinnt das Ding, per Aufgabe sogar. Roman Reigns guckt sich das dann an. Er guckt so ein bisschen so, als wenn Paul Heyman gerade zugeflüstert hätte, dass es bald nur noch runde Tische gibt bei uns. Ja, der fand das, ich weiß nicht, ob er das so toll fand. Roman Reigns muss jetzt also sein Universal Title gegen Daniel Bryan bei Fastlane verteidigen. Und damit haben wir doch eigentlich ein ganz schönes Main Event aufgebaut, ne?
Ja, mit vielen, vielen Möglichkeiten, mit vielen offenen Möglichkeiten, wie das auch ausgehen kann und alles drum und dran. Auch bin aber gespannt, wie es jetzt mit Jey Uso und Reigns weitergehen kann, wie groß die Strafe wird, ob Uso sich da irgendwie wieder für revanchieren kann oder was auch immer. Da hat man viele Möglichkeiten. Es waren die besten 20 Minuten von SmackDown, das muss ich ganz klar so sagen. Es ist halt wirklich, ich meine, wir wiederholen es dann für Woche zu Woche, aber tatsächlich, wenn Reigns dabei ist, wertet er es so stark auf, dass man wirklich sagen muss, du kannst diese 20 Minuten am Ende mit dem Rest der Show fast irgendwie gar nicht vergleichen, was die Relevanz und was wo man selber mit inbegriffen ist und dass es einen wirklich auch interessiert, während man den Rest einfach nur hinnimmt, in Anführungszeichen. Das ist schon irgendwie eine andere Liga.
Ja, würde ich auch so ähnlich sehen. Und da sind wir schon beim Fazit angelangt, flott durchgekommen heute. Würde ich auch so sehen. Also ich bin ja der Depp, der hier sagt, dass ihm die SmackDown- und Raw-Ausgaben gefallen im Moment. Ja, da bin ich ja hier komplett der Böse. Wie kann der nur sagen, dass der das gut fand? Leute, es ist halt so. Ich habe auch diese Ausgabe nicht genossen, aber ich habe es schon für gut befunden. Es hat mich unterhalten. Das Anfangssegment mit Roman Reigns und Daniel Bryan war nicht so überragend. Das Käfigmatch am Ende war richtig schön. Und dazwischen halt wieder genau das Übliche. Wir hatten nicht wie bei Raw, dass drei Titel in den Dreck gezogen wurden, sondern nur mit dem Women Tag Team Titel einer. Das ist eine Steigerung zumindest. Es ist Entwicklung dabei. Das sehe ich. Ich glaube, wenn wir jetzt noch zwei Smackdown-Folgen vor dem Pay-Per-View haben, dann werden wir noch ein anderes schönes Match aufbauen. Big E kommt zurück nächste Woche. Also, Björn, ich bin happy wieder mal mit Smackdown.
Du bist happy, ja. Hm. Ich bin happy, wenn ich ein Happy Meal esse, aber naja, bei SmackDown jetzt nicht unbedingt. Das so. Ja, tatsächlich muss man ja mal sagen, also wenn wir das Ganze mit vergleichen, halt so mit vor anderthalb Jahren oder vom Jahr, ist das schon mittlerweile eine klare Steigerung, die wir haben. Aber es ist halt bei vielen, vielen Charakteren und sowas halt so weit auch davon weg, wo ich sagen würde, so, hey, daraus kann man eine unterhaltsame Show gestalten. Dafür, ja, sind mir die Schauspieler in Anführungszeichen zu egal, ja. Das ist halt wie eine Serie, die du guckst halt so, ja, und dann kommen da bei Staffel 4 irgendwie neue Leute dazu und du kannst halt mit denen nichts anfangen und musst die aber dann irgendwie 8 Staffeln lang ertragen, weißt du so. Dann gibt es halt auch immer Momente in der Serie, wo du sagst so, ey, geil, das habe ich noch Bock drauf. Und dann gibt es halt Momente, ja, wie hier, wo ich einfach sagen muss, so Dreiviertel, der Erzählstrang ist jetzt nicht das Dollste mit den entsprechenden Charakteren. Aber es ist viel besser, als wir vor einem Jahr hatten oder sowas halt so, wo wir einfach so viele Unfälle hatten und es noch viel, viel schlimmer war, tut man ja jetzt teilweise was mit den Leuten. Aber das muss sich natürlich auch entwickeln. Von daher, ich kann verstehen, wenn du sagst immer so, das war eine okaye Ausgabe, ordentliche Ausgabe, wie auch immer. Es ist für mich trotzdem halt irgendwie, ja, wenn du halt nur persönlich 20 Minuten unterhaltsam hast von 2 Stunden, dann ist es für mich halt doch eher nur ein ausreichend halt so. Und ich hoffe auf weitere Steigerungen, sagen wir es mal so.
Nehmen wir das doch dann als Fazit, genauso wie der Schwan nähert sich auch unsere Review zu SmackDown dem Ende entgegen. Ich bin wie immer dankbar, wer immer mir da draußen zuhört. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass die Leute Bock haben, meine Stimme hier zu hören. Aber da ich jetzt in der Position bin, kann ich euch auch gerne Patreon ans Herz legen. Das ist immer Anfang des Monats ganz besonders toll, weil ihr zahlt halt für den ganzen Monat und das ist dann so am 28. ein bisschen blöder. Jetzt könnt ihr nochmal den ganzen Monat genießen, euch die Inhalte anhören, gucken, ob das was für euch ist. Wir haben zum Beispiel am Dienstag, der Björn und ich, eine halbe Stunde Nachschlag aufgenommen, wo wir uns überlegt haben, welcher WWE-Wrestler wir wären. Da haben wir ein professionelles Testverfahren durchzogen. Wen das interessiert, einfach bei Patreon gucken. Und wenn euch der Quatsch dann nicht gefällt, dann hört halt wieder auf nach dem Monat. Dann wart ihr immer mal kurz dabei. Ich kann noch euch ans Herz legen, die AEW-Preview, auch wenn das unsere Konkurrenz hier ist, habe ich gehört, die ist um 22 Uhr heute, wenn ihr das live hört. Wäre natürlich schön, wenn ihr da reinhört, wenn ihr Bock auf den Tobi habt, der redet mit den AEW-Kommentatoren, auf den deutschen Kommentatoren, über diese Show, die uns Explosives verspricht, um das mal so zu sagen. Da bin ich ja mal gespannt, ob die WWE uns sowas auch mal liefert in der Art. Aber für den Moment war es das von meiner Seite. Und lieber Björn, damit bist du nochmal dran.
Ja, da ich natürlich ein Top-Babyface bin, zur Geschichte mit den Schwanen nochmal, natürlich habe ich eine Schnellbremsung eingeleitet, habe gleichzeitig die Tür aufgerissen und mit meinen Füßen auch noch gebremst, kam natürlich kurz vor den Schwanen zu stehen, habe diesen Schwan natürlich dann ins Wasser getragen und er schwimmt natürlich noch glücklich weiter.
Jetzt können wir vernünftig schlafen. Danke.
Reingehauen.